Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Mit Episode 122 vom 13. Februar 2026 für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
So wie Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Wir freuen euch, dass ihr wieder dabei sind und wir haben eine Überraschung für euch.
Genau, wie letztes Mal angekündigt, alles neu. Ihr werdet uns nicht wiedererkennen. Vielleicht tut es doch noch ein bisschen, aber gut, wir ändern das Format.
Tada!
Und das an einem Freitag, dem 13. Kann man das Schicksal mehr auf die Probe stellen. Weil viele von euch es sich gewünscht haben und wir uns dachten, wir probieren es mal aus, mal gucken, wie es läuft. Wir wollen euch jetzt wöchentlich mit Maximum Metal versorgen.
Stören. Penetrieren. Nein, das darf man nicht.
Alles aus der Metal-Welt in eure Ohrmuscheln rein.
Prügeln.
2 Wochen war cool, aber wir probieren das jetzt mal jede Woche. Mal gucken, wie es ankommt. Viele von euch haben es gewünscht. Wir werden dadurch nicht mehr in jeder Folge ein Interview haben, sondern weiterhin alle 2 Wochen bzw. 2-mal im Monat ist immer noch so unser Ziel. Aber es gibt jede Woche News, die dadurch aktueller sein werden und einen größeren Teil auch in den Episoden wahrscheinlich einnehmen werden. Und wir werden jede Woche ein Album picken, das wir euch dann handverlesen vorstellen. In Ausnahmefällen sind es vielleicht auch mal 2. Aber das ist so das, wie wir vorgehen wollen und wie wir das jetzt strukturieren wollen und mal gucken, wie das so ankommt. Muss ich vieles einspielen? Mit Sicherheit. Wichtig ist vor allem immer zu wissen, was wollt ihr hören? Gefällt euch das so? Mögt ihr das so? Wollt ihr, dass wir aktuelle Tourdaten wie eine sehr gut programmierte KI hier euch vorlesen?
Damit also bitte, das mit der KI habe ich jetzt aber überhört.
Wollt ihr?
Dieser Podcast ist handgemacht, um das nochmal zu betonen. Es gibt keine KI in diesem Podcast. Bisher.
Eine KD, künstliche Dummheit.
Eine KR gibt's aber sonst.
Oh,
das bin ich.
Da musste ich kurz drüber nachdenken, wegen meiner KD.
Was eine KD ist, weiß ich wieder nicht.
Künstliche Dummheit.
Ah, toll. Gut, dass du das nochmal betont hast.
Wollt ihr mehr Interviews in jede Woche oder ist es euch gar nicht so wichtig und ihr könnt auch komplett darauf verzichten, wie ausführlich soll so ein News-Teil jede Woche sein? Sagt es uns einfach, schreibt uns an redaktion@metal-hammer.de und vor allem ganz wichtig, sagt all euren Freunden und Freundinnen Bescheid, dass wir jetzt jede Woche zu hören sind, weil wir gucken jetzt natürlich die nächsten Wochen auch genau, lohnt sich. Werden wir gehört? Wie kommt es an? Lohnt es sich für euch? Lohnt es sich für uns?
Kriegen habt ihr uns jede überhaupt Woche lieb? Hin? Und
da
überhaupt?
Da gehe ich schon stark von aus. Zumal wir heute zum Start auch noch ein Interview mitgebracht haben.
Ja, freundlicherweise. Und zwar haben wir uns mit Matthew Greywolf von Powerwolf unterhalten anlässlich des kommenden Live-Albums sowie der Tour, die weitergeht.
Ja, das Live-Album wurde häufig verschoben. Ich glaube, es erscheint jetzt sogar heute nach letztem Stand, wenn ich mich nicht täusche oder es nochmal verschoben wurde.
Das ist auch mein Stand.
Dann würde ich mal sagen, starten wir los.
Ja, mit heute auch ganz ordentlicher Newslage.
Back in Black, das Metal-Update.
Und wir beginnen mit, ja, nicht so schönen News, weil wir arbeiten uns von unten nach oben oder so ähnlich. Schauen wir mal. Krankheitsmeldung. Der ehemalige Manowar-Gitarrist und Bandmitbegründer Ross the Boss, Ross Friedman, leidet an ALS. Das ist eine Nervenkrankheit, degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, bedeutet, dass die Muskulatur gelähmt wird mehr und mehr, dass Gang-, Sprech- und Schluckstörungen auftreten, die Koordination versagt, Arm- und Handmuskulatur schwächer werden. Diese Diagnose hat der gute Mann jetzt leider bekommen. In der Pressemeldung heißt es, die Diagnose folgt auf mehrere Monate, in denen er Symptome hatte, die scheinbar nicht damit im Zusammenhang standen. Diese umfassten Schwäche in seinen Händen und Beinen. Ross the Boss selber ergänzt, es ist schwierig zu wissen, was vor mir liegt und es macht mich fertig, nicht mehr Gitarre spielen zu können.
Oh,
so schlimm ist es also schon geworden. Das ist echt heftig, weil das halt einfach sein Leben war.
Für so einen Gitarristen muss das die Hölle sein. Ja. Also das kann ich mir kaum vorstellen.
Doch die Welle der Liebe war so stark. Die Liebe und die Unterstützung von meiner Familie, von meinen Freunden und Fans haut mich total um. Ich liebe euch alle, lässt er wissen. Manowar zeigen ebenfalls Anteilnahme, wenn auch in knappen Worten. Wir sind tief traurig und senden ihm und seiner Familie viel Stärke und Kraft in dieser schwierigen Zeit. Russell Boss spielte bis 1989 bei Manowar und ist heute 72 Jahre alt, spielte danach in vielen weiteren Bands, aktuell und wohl am bekanntesten durch die nach ihm benannte Ross the Boss Band, mit der er auch schon unter anderem auf dem Metal Hammer Paradise aufgetreten ist. ALS ist euch vielleicht noch tief im Hinterstübchen bekannt durch die sogenannte Ice Bucket Challenge von vor ein paar Jahren, wo man sich dabei filmte, wie man sich einen Kübel Eiswasser über den Kopf schüttete, das ins Internet stellte und weitere Leute dafür nominierte. Das Ganze war ursprünglich dafür gedacht und wurde weitgehend auch so gespielt, dass es Aufmerksamkeit auf die Krankheit ALS lenken soll. Haben wir leider wieder Aufmerksamkeit darauf.
Das ist krass, weil ich das komplett vergessen hatte. Also ich kann mich gut an diese Ice Bucket Challenge erinnern, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir entfallen war, was eigentlich der ernste Hintergrund davon war.
So kann das passieren bei so viralen Dingen, die nehmen dann irgendwann halt einen eigenen Lauf.
Ja, und dann das tut man dann als Quatsch ab, so ein bisschen, ne? Ja, obwohl es eigentlich einen sehr lobenswerten Hintergrund hatte.
Hintergrund gab, ja. Auch wir wünschen Ross the Boss alles Gute und dass er mit der Krankheit möglichst gut umgehen können wird. Und ja, sehr schade und traurig, den alten Helden mit so einer schweren Diagnose dann belastet.
Ja.
Zu sehen.
Aber schön, dass Manowar sich auch zu Wort gemeldet haben. Das finde ich sehr anständig und war jetzt auch nicht unbedingt mitzurechnen, fand ich.
Das ist es durchaus, ja.
Und dann noch eine Meldung aus dem Kuriositätenkabinett. Das in Anführungsstrichen verlorene Album von Slipknot erscheint nun offenbar wirklich, wobei es sich da streng genommen gar nicht um ein echtes Slipknot-Album handelt. Und zwar haben Corey Taylor, Jim Root, Sid Wilson und Sean Clown Crahan im Jahr 2008, und zwar in der Pause während der Aufnahmen von All Hope Is Gone, ein paar Songs geschrieben, die aber bisher nicht veröffentlicht wurden. Bei den Slipknot-Fans entstand seitdem so ein regelrechter Kult um dieses geheime Album. Nun steht es wohl anlässlich des Record Store Days am 18. April unter dem Titel Look Outside Your Window in den Plattenläden. Und zwar als super limitierte Splatter-Vinyl mit gestanztem Cover, violetter Folie auf der Vorderseite, violetter Füllung im Inneren und geprägten Text auf der Rückseite, wie es in der offiziellen Ankündigung zu lesen ist.
Aha. Edles Stück.
Genau, und veröffentlicht werden da 10 Songs, die Corey Taylor 2019 als sehr pathetisch, energetisch und künstlerisch beschrieben hat. Weiterhin klingen die offenbar nicht nach Slipknot, sondern beinhalten so einen Rock-Vibe à la Radiohead.
Okay, also eher was er als Stone Sour hätte veröffentlichen können und was sogar da schräg gewesen wäre wahrscheinlich.
Ja, kann man vielleicht so sagen. Wird spannend, was genau uns da erwartet. Die Auflage beträgt erstmal 2300 Stück. Man muss also schon Glück haben, beim Record Store Day eine davon zu erwischen, wobei ich auch schätze, dass Slipknot ihren Fans da vorab noch so ein paar Hinweise geben werden, in welche Plattenläden sich ein Abstecher lohnen könnte.
Wissen die das vorher? Ich weiß gar nicht, wie das verteilt wird am Records Today. Ich habe immer so im Hinterkopf, dass das so komplett blind rausgeschickt wird, irgendwas an irgendwen.
Das glaube ich nicht.
Keine Ahnung, tatsächlich wieder die Logistik ist. Ich weiß es nicht. Aber 2300 ist echt nicht viel für die Millionen von Slipknot-Fans da draußen. Denen das jetzt nicht allen gefallen wird unbedingt, was da zu hören sein wird, mutmaße ich. Gerade wenn das so Radiohead-ig, also irgendwie so verkopft, verkünstelt. Ich erwarte jetzt keine Hit-Compilation.
Ja, aber sie veröffentlichen es ja auch nicht unter dem Namen Slipknot, sondern eben unter dem anderen Namen. Und ich bin ganz gespannt, was das wird.
Metallica haben Lulu auch nicht unter Metallica veröffentlicht.
Echt nicht?
Nee, das lief, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das lief einfach nur unter Lulu oder also nicht.
Oder unter Lou Reed, ich weiß gar nicht.
Wenn, dann unter Lou Reed und Metallica oder Featuring Metallica, aber ich glaube nicht mit einem großen Metallica-Logo drauf zumindest und auch nicht so richtig als offizielles Metallica-Album.
Dafür war das Geschrei aber sehr groß.
Selbstverständlich.
Ist das immer noch.
Selbstverständlich. Aber natürlich auch ganz anderes Setup, so jetzt limitiert. Und Records Today heißt das ja schon, das ist jetzt echt kein offizieller Release, das ist ein Bonus, den bringen wir jetzt mal raus, for fun, weil wir das Zeug irgendwie noch hatten.
Finde ich ganz witzig, dass das jetzt auftaucht, ehrlich gesagt.
Schon, ist auch was den Records Today so ein bisschen aufwertet. Da sind ja jetzt nicht immer die super raren, super limitierten Must-Have-Sachen dabei. Das ist jetzt echt mal was sehr Spezielles. Ich habe mal geguckt, was noch am Records Day so erscheint. Da sind irgendwie viele Live-Sachen dabei. Von Black Sabbath, ein Re-Release von Seventh Star, eine Baby-Metal-Live-EP, wer es mag. Wer es haben muss, sage ich mal. Ich finde das live ja ganz witzig, aber ich muss Warum? Das jetzt, glaube ich, nicht auf Vinyl.
Egal, das ist eine andere
Diskussion. Was auch immer. Eine auf 2000 Stück limitierte Fear Factory Digimortal Re-Release.
Oh mein Gott.
Irgendwas von Girl School, von Hawkwind, von Motorhead, also Lemmy-Fans können ihr Geld da lassen in den Plattenläden. Von Judas Priest erscheint ein Live in L.A. 1990. Oh. Kiss EP, Saxon Live in Germany 1991. Lordi, Hard Rock Hallelujah auf 12 Inch.
Geil.
Ich sehe dich früh um 7 Uhr vorm Dodo Beach Record Store Day stehen.
Naja, ich weiß nicht.
Um nach der Lordi zu gieren. Okay. Naja, also schon ein bisschen was los für Metal-Fans und interessante Sachen dabei.
Und von der Schatzsuche dann gleich weiter zu Edelmetall.
Richtig, und zwar hat ein Metaller bei Olympia abgeräumt.
Mega.
Und zwar, der italienische Skifahrer Dominik Paris hat beim Abfahrtsrennen vergangenen Samstag, 7. Februar, den 3. Platz errungen und die Bronzemedaille gewonnen.
Wieso heißt der Paris, wenn der aus Italien... Naja, egal.
Vielleicht spreche ich es sogar falsch aus.
Paris.
Vielleicht ist Paris richtiger.
Ich glaube.
So wie der Typ aus Troja.
Ich glaube.
Seine 5. Olympiateilnahme ist es bereits, aber zum ersten Mal hat er jetzt einen der ersten 3 Plätze geholt. Sein Mannschaftskollege, das sei der Form halber gesagt, ist zwar kein Metal-Fan, hat aber den 2. Platz geholt.
Oh.
Sei ihm trotzdem gegönnt. Paris sowieso eine Nummer im Skirennen. Er hat schon diverse Weltcuprennen mitgefahren und eine Super-G-Weltmeisterschaft gewonnen. Und Metal-Fans und Metal-Hammer-Lesern ist er auf jeden Fall bekannt, denn Metal-Hammer-Leser wissen immer zuerst mehr. Wir hatten ihn schon mehrfach im Heft mit seiner Band Rise of Voltage. Und außerdem hat Dominik Paris mitgemacht als Promi-Juror bei unserer Wahl zu den 500 besten Metal-Alben aller Zeiten. Von daher kann ich die jetzt tatsächlich auch nochmal rezitieren.
Oh, war das nicht geheim?
Nee, die Promis haben ihre Top 10 freigegeben zum Veröffentlichen.
Na gut, dann.
Haben ja auch alles auf der Website stehen, von daher fühlt euch frei, da nachzugoogeln. Platz 10, Trivium, Vengeance Falls. Platz 9, Soulfly, Prophecy. Platz 8, Sepultura, Arise. Platz 7, Slipknot, Iowa. Das heißt, wenn er keine Olympia-Verpflichtungen mehr hat, kann er sich beim Record Store Day anstellen. Mhm. Platz 6, Devil Driver, The Last Kind Words. Machine Head, Burn My Eyes auf Platz 5. Platz 4, Ginger, Cloud Factory. Platz 3, Amon Amarth, Twilight of the Thunder God. Platz 2, Pantera, Cowboys from Hell. Und Platz 1, Lamb of God mit Omens.
Fett, das ist aber ein stilsicherer Kollege.
Durchaus. Seine Band ist auch so eine Groove-Metal-Band. Das passt also stilistisch sehr, sehr gut zu seiner Lieblingsalben-Top 10. Und ja, wie gesagt, wir hatten ihn auch schon im Heft gefeatured und vielleicht hat er jetzt nach seinem Olympiasieg wieder ein bisschen mehr Zeit für den Proberaum und nimmt wieder was auf mit seiner Band, wo auch sein Bruder dabei ist. Er selber ist Frontmann der Band und wie gesagt, Rise of Voltage heißt sie. Wir werden sie auch in die Metal Hammer Podcast Playlist packen, würde ich vorschlagen. Den Link zur Playlist findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
Stark. Sportliche Höhepunkte. Zum Schluss gibt es nochmal eine nicht so schöne Meldung. Mhm. Und zwar wollten Twisted Sister in diesem Jahr eigentlich anlässlich ihres 50. Bandjubiläums groß auf Tour gehen. Leider mussten sie diese nun absagen, da es Frontmann Dee Snider wohl gesundheitlich nicht wirklich gut geht. Der 70-Jährige leidet sowieso unter Arthrose, musste sich in den letzten Jahren mehreren Operationen unterziehen. Jetzt kommen aber offenbar auch noch Probleme mit dem Herzen dazu, wo es natürlich absolut dann aufhört. Das Bandmanagement zitierte Snider mit den folgenden Worten: Ich weiß nicht, wie ich sonst rocken soll. Die Idee, langsamer zu machen, kann ich nicht akzeptieren. Da ziehe ich lieber von dannen, als ein Schatten meiner selbst zu sein.
Ach Gott, ach Gott.
So kennen wir ihn. Die Zukunft der Band und ob es für sie nochmal auf Tour gehen wird, wird sich wohl erst in den nächsten Wochen entscheiden. Das konnten sie noch nicht sagen. Wir wünschen natürlich auch hier gute Besserung und hoffen natürlich, dass wir Twisted Sister nochmal sehen werden.
Aber ohne Dee Snider ist es auch komisch.
Das ja,
ist halt,
nein.
Das dann ist es halt... Ja, die Twisted Sister Musiker mit einem anderen Sänger, aber Dee Snider muss für mich schon vorne mit dabei stehen, in Wahrheit. Von daher hart, dass er, ich glaube, jetzt auch seinen Ausstieg aus der Band offiziell verkündet hat und sie gucken jetzt, ob und wie sie weitermachen mit jemand anderem.
Gute Besserung wünschen wir. Und dann von lebenden Legenden, die vielleicht nie wieder auf Bühnen stehen werden, zu dem, was sich aktuell auf Bühnen tut.
Corinne Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum wir jetzt erst nach 3 Wochen wieder hier zu hören waren. Es lag natürlich einerseits daran, dass wir mit Feingefühl und Blick auf jedes Detail das Konzept des Podcasts geändert haben, was uns viel Konzentration und Zeit abverlangt hat, aber auch, dass wir unterwegs waren. Wir waren in den US of A.
Und wir sind sogar reingekommen.
Problemlos, wohlgemerkt, rein und raus und rum und haben die 70.000 Tons of Metal Kreuzfahrt besucht.
Schweine.
Sind also jetzt noch ein bisschen gejetlaggt zurück und eher Schweine gab es auch. Beim Landgang gab es tatsächlich die Wahl, mit Schweinen schwimmen zu gehen in Nassau auf den Bahamas. Ich will jetzt nicht sagen Touri-Falle, weil man hat bekommen, was angekündigt war. Es waren halt keine frei lebenden Schweine. Man ist zu einer kleinen Insel gefahren, wo Schweine auf einem kleinen Hof gehalten wurden und die wurden dann rausgelassen und haben am Strand getollt und man selber tollte mit. Das war schon süß.
Aber vielleicht mal für Leute, die das nicht kennen, kurzer Abriss, was ist das eigentlich? Es ist das Absurdeste, was es, glaube ich, in dieser Festival- und Eventbranche vielleicht gibt.
Es ist die World's Biggest und Original Heavy Metal Cruise, wie sie sich selbst nennt. 70.000 Tons of Metal auf einem großen Luxusdampfer, der mittlerweile mehr als 70.000 Tonnen wiegt. Das war nur in den ersten Jahren so. Dann haben sie das Schiff vergrößert. Es sind jetzt
156, glaube ich.
Ja, sowas, genau.
1.000 Tonnen.
Aber Logo steht halt schon. Leute haben sich das tätowiert und so. Es wäre also doof, den Namen zu ändern, nur weil das Schiff größer geworden ist. Man schippert dann von Miami aus los in die Karibik zu immer anderen Zielen. Hat einen Landgangtag. An den anderen Tagen und in den anderen Stunden wird an Bord gemettelt, und zwar an einer Pooldeck-Bühne. Man kann aus dem Whirlpool-Haus zugucken, aber auch lustig auf dem Deck stehend um den Pool herum und vor der Bühne auch abgehen, wie man es gewohnt ist. Und 3 weiteren Bühnen unter Deck in verschiedenen Größen, von einem großen Theater bis zu so einer kleinen Clubbühne, wo die Bühne tatsächlich so auf Knöchelhöhe ungefähr ist.
Ja, und das Schiff ist komplett absurd. Das ist quasi ein 16-stöckiger Luxus-Prunkbau, muss man sich schon fast Hotel sagen. Also es gibt wirklich diverse Geschosse, man verläuft sich ständig.
Vor allem auf dem Weg zum in der Mitte gelegenen Studio B, Ice Rink, die mittelgroße Bühne, ständig gehen da Leute verloren.
Ja, und man bewegt sich quasi viel zu Fuß fort, aber auch eben in Turboliften hoch und runter. Was auch spannend ist, weil man da natürlich auch ständig mit Leuten in Gespräche kommt. Und es ist schon so, wie es dargestellt wird vom Veranstalter, es ist eine große Metal-Familie, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass das alles irgendwie auf einem sehr privilegierten und irgendwie auch absurden, surrealen Niveau stattfindet.
Ja, sicher, das ist ein Metal-Luxus-Urlaub, den können und wollen sich Leute leisten.
Andere auch nicht,
andere
muss man auch
nicht
dazu sagen.
Mies finde ich immer, Leuten, die sowas machen, auch abzusprechen, das ist ja gar kein Heavy Metal, so warum
ja,
nicht,
Quatsch,
wenn Metaller zusammenkommen und Metal-Bands zusammenkommen und da ein Festival ist, das auch von einem echten Metal Metalhead veranstaltet wird, dann ist das natürlich Metal. Klar ist es was anderes als eine Bühne auf dem Acker stellen und Underground-Death-Metal-Bands zu gucken, obwohl Underground-Death-Metal-Bands auch auf dem großen Schiff spielen, was sehr schön ist, ist auch immer viel zu entdecken. Aber auf jeden Fall, es ist halt eine andere Welt, aber trotzdem auch ein Teil der Heavy-Metal-Welt.
Richtig.
Das kann man halt nicht ignorieren.
Ja, ein absurder, aber einer, der da ist und den wir eben auch abdecken. Und unseren großen Nachbericht findet ihr in unserer nächsten Ausgabe. Welche Bands fandest du denn am besten oder was hat dich am meisten beeindruckt? Weil natürlich die Hauptsache an diesem Festival sind natürlich die Bands, logisch.
Neben den Fans. Und das Zusammenkommen beider. Dass sie es geschafft haben, Anthrax als Headliner diesmal zu buchen, ist halt super, weil das ist echt nochmal ein richtig fettes Statement, dass eine Band wie Anthrax da spielt auch zweimal. Einmal auf der großen Theaterbühne, einmal auf der coolen Pooldeck-Bühne. Bands wie Amorphis, Elveti, Paradise Lost waren so die zweite Riege nach Anthrax. Das sind Bands, die man hier in Europa natürlich öfter sieht, die jetzt aber auch nicht ständig in Amerika sind. Von daher cool für die dortigen Leute, die Bands da zu sehen. Und alle Bands spielen zweimal, spielen oft dann auch spezielle Albumsets oder spezielle Setlisten, die sie nicht immer spielen. Und auch 2 verschiedene Setlisten in der Regel auf dem Schiff. Sehr stark fand ich Orden Ogan, natürlich auch deutsche Band, die man hier ständig sieht. Aber wegen des Krankheitsfalls von Sepp Levermann, er hat eine Knie-OP hinter sich, kann immer noch nicht fliegen, haben sie sich einen Ersatzsänger geholt, und zwar Marc Lopez, der erst letztes Jahr bei Metal Church gegangen wurde, leider. Super Typ, super Stimme, hat das richtig großartig gemacht und bringt so eine Aggressivität mit rein, die den Orden Ogan Songs auch richtig gut stand. Und das ist halt so ein Line-Up, das man auch nicht ständig sieht. Also aus der Not eine Tugend gemacht und da echt ein richtig, richtig fettes Set abgeliefert. Das war toll. Und Dark Tranquility, Die hat mich auch daher begeistert. Zweimal gespielt, einmal so ein Best-of-Set, einmal das von der letzten Tour, The Gallery und Character Songs, auch sehr, sehr stark und ganz am Ende auch sehr, sehr rührend. Michael Stanne hat da nämlich Tompa Lindberg von At the Gates gedacht und die Leute nochmal aufgerufen, ihn zu betrauern, aber gleichzeitig zu feiern, bevor sie Blinded by Fear angestimmt haben von At the Gates, und ist dabei bei der Ansage schon die Stimme weggebrochen, und danach stand auch die ganze Band mit tränenlassen Augen auf der Bühne und guckte auf das feiernde Publikum, das Tompa-Sprechchöre anstimmte. Das war schon richtig, richtig groß.
Ja, das ist wirklich auch sehr schön gewesen. Für mich war es sowieso sowas wie das perfekte Line-Up, deswegen musste ich auch trotz einiger Vorbehalte quasi dabei sein. Besonders spannend war es für mich, zum ersten und dann auch zweiten Mal Cemetery Skyline zu sehen, diese gotische Supergroup aus Lieblingen der schwedisch-finnischen Szene. War einfach nur großartig. Ich freue mich unglaublich, dass die im Mai nochmal nach Deutschland kommen. Auch alle anderen Bands, die an den Protagonisten dieser Band hängen, haben super abgeliefert. Allen voran Insomnium mit unter anderem einem Shadows of the Dying Sun Set um 1 Uhr nachts. Das war unfassbar super großartig. Amorphis mit zwei tollen Sets. Dark Tranquillity mit zwei starken Auftritten. Soen haben mich leider so ein bisschen enttäuscht. Die hatten beim ersten Auftritt große Probleme mit Sound und Technik. Beim zweiten ziemlich mit dem Wind auf dem Pooldeck zu kämpfen. Gerne demnächst wieder in noch besserer Form. Ich will auch noch ein paar weitere Shows ganz kurz würdigen. Ereb Altor haben im Studio B eine absolut epische Show gespielt. Ihre Wikinger-Kollegen Tür konnten mich auf dem Pooldeck total überzeugen. Henning Basse hat sich bei Firewind total amtlich zurückgemeldet. Und diese gemeinsame Totenhuldigung von Großer und Harakiri for the Sky ging auch absolut unter die Haut. Erwähnen muss man aber auch den All-Star-Jam. Da finden sich immer Mitglieder unterschiedlicher Bands zusammen und bieten dann eben Metal-Klassiker gemeinsam da. Absolut episch, zum Teil sehr überraschend. Ihr seht also, wir waren nicht nur hart am Glas unterwegs, sondern haben
das
uns auch
gar nicht leisten.
Jede Menge, ja, das ist leider auch eine traurige Wahrheit, haben uns jede Menge Konzerte reingezogen, und auf vier Seiten breiten wir im kommenden Metal Hammer aus, was wir da so alles erlebt haben. Ja, und was steht sonst live noch so an? In den nächsten Wochen, da ich Markus van Hallers Gitarrenkünste in diesem Jahr also erst fünfmal bestaunen konnte, freue ich mich jetzt darauf, am Samstag Omnium Gatherum in Berlin zu sehen. Gibt es eigentlich irgendwo einen Van Haller Fanclub? Weil ich kenne da jemanden, der an einer Mitgliedschaft interessiert wäre. Ich glaube nicht,
dass ich da... Du bist die Vorsitzende.
Ja, ich bin nicht allein, glaube ich.
Nein, das nicht. Das durchaus nicht. Er ist auch ein super Gitarrist, wo man wirklich ihm ansieht, was er spielt. Er spielt Riffs, die sehr gut aussehen.
Aber wie kacke muss das sein, das jedes Mal so rüberbringen zu müssen, weil sonst alle enttäuscht sind? Muss ich mal fragen beim nächsten Mal. Let's see. Genug von live. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Episoden das auch wieder so machen. Das war jetzt natürlich ein besonders ausführlicher Live-Teil, aber wir werden in den nächsten Episoden auch auf Konzerte eingehen, auf denen wir sind, waren und sein werden und wollen.
Aber jetzt machen wir erstmal die Plattenbörse auf.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, Sebastian hat es gesagt, auch im Hinblick auf die neuen Alben werden wir ab sofort ein etwas anderes Modell anwenden, und da konzentrieren wir uns in jeder unserer nun ja wöchentlich ausgestrahlten Episoden auf ein an diesem Tag erscheinendes Album, das wir für besonders empfehlenswert halten oder zu dem wir besonders kontroverse Meinungen haben. In diesem Fall legen wir euch einen echten Newcomer ans Herz, der unsere Redaktion komplett überrascht und überzeugt hat und der es letztlich sogar zum Soundcheck-Sieger in unserer März-Ausgabe gebracht hat.
Die heute erscheint.
In der Tat. Auf zum Kiosk und in den Plattenladen. Es handelt sich hier um die Band Hoaxed aus den Staaten, genauer gesagt Portland, Oregon. Wir haben es hier mit drei Damen zu tun, nämlich Sängerin und Gitarristin Kat Keough, Schlagzeugerin Kim Coffles sowie die relativ neu dazugestoßene Bassistin und auch Co-Sängerin April Dimmick. Death Knox ist ihr mittlerweile zweites Album und zeichnet sich durch so einen wunderbar okkult, gotisch, irgendwie hexischen Sound aus. Tatsächlich klingt das irgendwie witchy, also stilistisch würde man das Ganze wahrscheinlich unter Dark Rock einordnen. Die Promo empfiehlt Hoaxed unter anderem Fans von Ghost, Tribulation, Bloody Hammers, Chemists, Unto Others, Katatonia und Pallbearer, was ich unter dem Strich so ganz treffend finde.
Ja, ich würde Dole noch auf jeden Fall auch dazu erwähnen.
Und Messer auch, glaube ich.
Messer, Lucifer.
Ja, also alles mit tollem weiblichen Gesang, so einer ätherisch-hexerischen, hexischen Note.
stilistisch, das ist so geprägt durch formlose Melodien im guten Sinne. Es ist schwebend und kaum greifbar. Hat manchmal auch den Nachteil, dass es dadurch so ein bisschen vernebelt ist. Pro Song jetzt nicht super memorabel eingängig, aber ein schöner Gesamtklang. Trotzdem, so ein paar Songs stechen auf jeden Fall auch heraus aus diesem schönen Grundklang, den Death Knox mit sich bringt. Killswitch zum Beispiel mit seinem sirenenhaften Gesang und so einem stumpfen Stampftakt, der quasi gegen diese ätherisch-luftigen Melodien steht. Das machen sie ganz oft, so ein Bum-Zack, Bum-Zack, manchmal auch ein bisschen schneller, und dazu aber so ein fließend schwebende Melodien. So, das ist eine sehr, sehr interessante Mischung. Dead Ringer, würde ich sagen, ist der Hit des Albums, mit so ein bisschen Streichern unterlegt, aber weitgehend im Hintergrund, präsent nur an ganz zentralen Stellen manchmal. Und der Refrain hebt da so richtig ab, ist energisch, groß und tatsächlich auch mal memorabel, was, wie gesagt, für mich zumindest nicht jede Refrain schafft, aber Dead Ringer sticht da auf jeden Fall heraus. Promised to Me beginnt mit so einer melodischen Doom-Gitarre, die mich sehr an Paradise Lost erinnert. Dann kommt aber wieder dieser neblige, sirenenhafte Gesang dazu und erneut diese bewusst stumpf wirkende Schlagzeugtakt. Und später wird das Riff nochmal so auf richtig heavy gedreht. Apropos heavy, zwischendurch wird es auch mal ein bisschen extremer, zumindest in The Fallen, das sich so langsam ins Extreme steigert, der Refrain dann auch mit einem Keifen unterlegt ist. Fällt dadurch ein gutes Stück heftiger aus, aber ohne jetzt zu Black Metal direkt zu werden. Aber es wird halt so ein bisschen noch Hintergrund gekeift. Das klingt erneut so ein bisschen hexisch oder so wie so ein Banshee-Geschrei hat man auch in The Family oder so ein fieses Lachen in Wretched. Killing Stone geht auch in diese Richtung. Der letzte Song auf dem Album, ganz ähnlich wie die anderen, aber noch so ein bisschen rituell repetitiver, aber zugleich auch sehr hittig. Also durchweg stark. Beim nächsten, dritten Album gern noch mehr herausstechende Momente und in Erinnerung bleibende Melodien pro Song. Aber es gewinnt einen auf jeden Fall, weil es hypnotisch ist, berauschend, erhaben, aber trotzdem voller Energie und nach vorne gehend und natürlich eine richtig tolle Gesangsstimme.
Ja, der Vibe ist wirklich ein besonderer. Das liegt, wie du sagtest, am sehr charakteristischen Gesang von Cat Keogh, aber auch an dieser dichten, brodelnden Instrumentierung. Mhm. Ordentlich Riff-Power ist auch drin, zum Beispiel in Killswitch. Und auch diesem Hall-Effekt, der da irgendwie auf der Stimme so liegt. Songs wie The Fallen entwickeln auch so eine tolle Sogwirkung und überzeugen mich total. Würde ich auch wirklich gerne mal live sehen bzw. hören. Und auch diese sehr pointiert eingesetzten Growls finde ich wirklich stimmig. Also die bringen so ganz dezent Aggression rein, bleiben dabei aber doch irgendwie angenehm im Hintergrund. Looking Glass, diese orchestrierte Instrumentaleinleitung von Deathringer, erinnert mich fast schon an einen Film-Soundtrack. Also da steckt so richtig viel Drama drin.
Oder so ein Cradle of Filth-Intro.
Ja, genau. Wretched gefällt mir auch, dass so zackig vorangeht und später dieses Synthi-Flirren und eben dieses fiese Gelächter dann zum Tragen kommt. Mein Lieblingssong der Platte und mittlerweile auch für mich ein echter Ohrwurm ist aber der Abschlusstrack Killing Stone.
Killing Stone.
Mhm. Mit seiner wirklich einprägsamen, irgendwie ätherisch betörenden Knox-Zeile, das finde ich echt ganz, ganz, ganz stark. Und in Death Knox stecken unglaublich viele kreative Ideen, die das Album ziemlich vielfältig und auch abwechslungsreich machen. Also ich finde, Hoaxed ruhen sich da nicht unbedingt auf ihrem sehr coolen Grundklang aus, sondern bereichern ihn um extrem viele Details, die auch alle recht stimmig wirken und für ein echt tolles Ergebnis sorgen. Also für mich ein schon sehr überraschender, aber auch sehr verdienter Soundcheck-Sieger und auch wirklich toll, dass ich mal wieder so eine wirklich eher unbekannte Band durchgesetzt hat.
Ja, in der Tat. Und das vor Bands wie jetzt muss ich das neue Heft mal aufschlagen. Tut es mir gleich, ihr habt es bestimmt schon alle zu Hause. Silosis, Raid, Converge, also von daher durch namhaftere Bands durchgesetzt aus dem Nichts.
Und hervorheben möchte ich auch noch das wirklich großartige Artwork. Bassistin April Dimmick hat diese Krypta, die da zu sehen ist, nämlich in liebevoller Handarbeit aus Schaumstoff angefertigt, mit echtem Moos besetzt. Das Ganze wurde dann fotografiert und auf den Social-Media-Kanälen der Band wird der Prozess so ein bisschen ausführlicher gezeigt. Das ist also wirklich sehr spannend und ein wirklich tolles Unterfangen. So ein bisschen der Siegeszug des Analogen, was ja in der heutigen Zeit von KI-Artworks und viel Lieblosigkeit auch wirklich besonders und hervorhebenswert ist.
Durchaus. Von daher Glückwunsch zum Soundtrack-Sieg.
Unser
Songbeispiel in unserer Playlist.
Genau, unser Album der Woche, Death Knox von Hoaxed. Ja, und zum Schluss kommen wir, wie gewohnt, zum
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
Interview der Episode. Da müssen wir auch gleich mal ankündigen, dass wir es vermutlich nicht schaffen werden, jede Woche ein neues Podcast-Interview zu präsentieren. Wir bemühen uns aber in jeder Folge irgendwas Besonderes für euch klarzumachen. Interviews, O-Töne, Verlosungen und so weiter. Also wir schauen schon, dass da was am Start ist. In dieser Episode haben wir ein Interview für euch, wie gesagt, mit Matthew Greywolf, dem Gitarristen von Powerwolf, die am heutigen 13. Februar ihr Live-Album Wildlife live at Olympiahalle auf den Markt bringen. Ein wirklich empfehlenswertes und sehr eindrucksvolles Zeugnis der derzeitigen Live-Macht der Saarbrückener Wölfe. Ab dem 19.02. sind sie dann nochmal mit Hammerfall und Windrose live unterwegs. Und zu diesem Anlass habe ich quasi zwei Interviews geführt. Zunächst mal habe ich mich mit Matthew und Hammerfall-Sänger Joachim Cans unterhalten. Diesen Schlagabtausch könnt ihr in unserer März-Ausgabe nachlesen. Und im Nachgang hat mir Matthew dann noch ein paar Dinge über Wildlife erzählt. Das hören wir jetzt. Ja, Matthew, nach unserem Kombigespräch mit Joachim von Hammerfall sprechen wir jetzt für unseren Podcast über euer Album Wildlife. Das wurde aufgezeichnet bei den Wolfsnächten 2024 in der Olympiahalle in München. Wie erinnerst du dich denn an diese Show?
Die Show war sehr, sehr speziell für uns. Nicht nur, weil wir wussten, wir würden diese Show mitschneiden, sondern auch, weil die Olympiahalle in München schon eine sehr geschichtsträchtige und imposante Venue ist. Ich hatte einen gehörigen Respekt vor dem Namen Olympiahalle, als ich unsere Tourdaten sah, ungefähr ein anderthalbes Jahr bevor die Tour stattgefunden hat. Das ist einfach ein Name. Das ist einfach eine der legendärsten Venues, auch eine der größten Venues, die du spielen kannst. Und es war ein sehr hoher Anspruch zu sagen, okay, wir werden diesen Venues gerecht. Wir liefern dort eine Show, die wirklich bis auf den letzten Platz ankommt, die diese Venue mitreißen kann. Das war ein Anspruch. Den hat diese Venue formuliert sozusagen.
Ja. Wie bereitet man sich dann auf solche Aufnahmen vor? Also ist das jetzt für euch eine andere Show, als wenn ihr eine Show spielt, die jetzt nicht aufgezeichnet wird?
Ja und nein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, man nimmt das gar nicht wahr und man merkt das einfach überhaupt nicht. Wäre, glaube ich, auch eine Nummer zu abgeklärt. Natürlich ist es sehr speziell. Du weißt, okay, das, was du jetzt heute hier machst, das wird für die Ewigkeit festgehalten sozusagen. Andererseits, und das haben wir uns sehr bewusst an dem Tag auch gesagt als Band, es ist nur eine Show. Es ist eine Show wie jede andere. Das Publikum da draußen interessiert es erstmal überhaupt nicht, ob das jetzt mitgeschnitten wird oder nicht. Also lasst uns da jetzt nicht irgendeinen Anspruch formulieren, den wir normal nicht haben. Lasst uns einfach rausgehen, eine gute Zeit haben. Man muss sich auch erlauben, dass ungeplante Dinge passieren, auch bei einer Show wie der Olympiahalle. Einer meiner Lieblingsmomente auf der DVD ist, als Attila sich um Kopf und Kragen redet und sagt, jetzt lasst uns mal alle bis vier klatschen. Ja. Das war super, das war ein Moment. Ja, natürlich denkst du in dem Moment, wo er das sagt, oh, die Kameras laufen mit, aber es war einfach ein so toller Moment. Ja, die Halle hat gelacht, Attila hat gelacht. Das sind genau die Momente, die machen eigentlich ja das Live-Erlebnis aus und die musst du auch zulassen. Deswegen haben wir auch genau solche Momente nicht rausgestrichen, ganz im Gegenteil. Für mich einer der schönsten Momente einfach, wo man merkt, okay, das ist zwar jetzt eine Riesenshow, aber da stehen Menschen auf der Bühne, da passieren lustige Dinge und wir sind Community genug, unser Publikum und wir, dass solche Momente irgendwie nicht eine Show kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil dafür sorgen, dass man eine Verbindung spürt. Je größer die Show, je größer die Hallen werden, umso wichtiger ist es eigentlich, diese, ich sag mal, Menschlichkeit zu behalten bei den Shows. Das wäre für mich ein Albtraum, wenn man sagt, okay, irgendwann ist eine Show so perfektioniert, so groß geworden, dass genau diese Momente verloren gehen. Das wäre sehr schade.
Ja, glaube ich auch. Was ist denn in deinen Augen wichtig für ein gutes Live-Album? Also welchen oder ja, und welchen Stellenwert haben solche Produkte heute noch? Ist das noch wichtig für euch oder was macht ein gutes Live-Album aus?
Für mich persönlich ist es sehr wichtig. Für mich sind immer noch Live-Alben etwas sehr Direktes. Man spürt die Kommunikation, man kann im besten Fall die Stimmung in einer Halle greifen. Ja, mein erstes Live-Album war Live After Death von Maiden. Die hatten damals dieses Booklet in Vinylgröße dabei bei den Vinyls. Und ich habe das Live-Album gehört, ich habe dieses Booklet, die Bilder mir angeschaut und wusste, da willst du dabei sein. Da musst du dabei sein, du musst da irgendwann hin. Und das erzählt Musik nochmal auf eine ganz andere Weise, als das jetzt ein Studioalbum tun würde. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Live-Alben immer noch oder mehr denn je wichtig sind, weil sie sind eben nicht anonym. Sie sind eben das, was tatsächlich passiert. Ja, sie klingen unperfekter, sie klingen unaufgeräumter. Es kommt einfach ein Charakter rein, den man auf anderem Weg einfach nicht in die Musik reinkriegen kann.
Ja, eure heilige Heavy-Metal-Messe ist ja mittlerweile auch gigantisch. Also Olympiahalle München ist natürlich, spricht Bände. Sie beinhaltet viele kreative Elemente, zählt zu den größten Shows im Metal. Wie eingebunden seid ihr als Band oder insbesondere du selbst denn in die Entwicklung von dieser Show?
Wir sind sehr, sehr eingebunden. Man könnte fast sagen, zu viel. Denn eine solche Tour vorzubereiten in der Dimension ist mittlerweile ein Projekt, das im Grunde genommen genauso intensiv ist, wie ein Album zu schreiben. Und wir sind tatsächlich vom kleinsten Detail an eingebunden. Wir konzipieren die Show. Wir lassen es uns auch nicht nehmen, wirklich in alle Details mit reinzugehen in der Entwicklung. Macht auch einen tierischen Spaß. Es ist toll. Ja, man träumt ja davon, wenn man als Band, als kleine Band anfängt, irgendwann können wir mal eine Bühne gestalten mit allen möglichen Elementen. Es ist, man fühlt sich immer so ein bisschen wie ein Kind im Spielzeugladen. Aber, wie schon gesagt, es wird sehr, sehr aufwendig. Es ist nicht mehr so, dass manchmal hätte ich gerne noch mal das Gefühl wie früher so, oh, nächsten Monat spielen wir eine Tour. Ja, prima, wann kommt denn der Tourbus? Das bringt eine Leichtigkeit, die war natürlich auch toll. Mittlerweile ist das ein Projekt, das uns ein ganzes Jahr im Vorfeld beschäftigt und bei dem so vieles geplant und durchdacht werden muss, dass es auch sehr komplex wird und es manchmal sogar ganz schwierig ist zu sagen, okay, aber jetzt muss ich mal wieder Musiker sein, jetzt muss ich mal wieder mich frei machen von all dieser Orga und all diesen Planungen, die da drin stecken.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr aufwendig ist und dass das auch gerade in dann so einer Mehrfachfunktion, dass das auch wirklich, ich meine, es ist einem ja beides gleich wichtig natürlich auch, aber dass einen das dann auch so ein bisschen nicht in den Burnout treibt, aber schon fordert auch, jetzt auch mental natürlich und vom Workload.
Man muss ja in der Tat sehr aufpassen, ja, vor allem, weil eben, man muss ja auch noch, oder was heißt, man darf Musik schreiben, man ist ja Musiker. Es ist gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber man muss auch immer, und das ist am Ende vom Tag das, was wir immer uns vor Augen halten, man muss unglaublich dankbar sein dafür, dass man das machen kann. Das ist ein absoluter Traum. Und dann steht man irgendwann auf der Bühne eben, sei es in der Olympiahalle oder sonst einer Venue und sieht das Leuchten in den Augen des Publikums. Und das ist einfach, ja, rewarding, ja.
Dann zum Schluss, wie sieht in deinen Augen denn die perfekte Powerwolf-Show aus? Also gibt es noch Ideen, die dir im Kopf herumgeistern, aber bisher noch nicht umgesetzt werden konnten? Was kommt da noch?
Ja, massenweise. Leider gibt es zwei Beschränkungen. Das ist einmal die Physik und zum Zweiten leider auch die Wirtschaftlichkeit. Ja. Ich glaube, der Tag, an dem uns Ideen ausgehen, den werden wir nicht erleben. Wir sind sehr gut darin, Shows zu spinnen und Dinge zu entwickeln, bei denen unsere Crew die Hände vor Augen schlägt. Was da noch kommt, hoffentlich sehr vieles. Wir wollen es aber auch nicht erschlagen lassen von diesen Dingen. Natürlich hat man immer wieder den Anspruch, nach der Tour ist vor der Tour. Man will bei der nächsten Tour natürlich auch wieder neue Elemente in die Show reinbringen. Man möchte ja sowohl für uns selbst als auch für das Publikum eine gewisse Frische reinbringen, eine Show immer weiterentwickeln. Man will eine Show weiterentwickeln, genau das ist das Ding. Man entwickelt es weiter, genauso wie man Musik weiterentwickelt. Und ja, bisher haben wir immer mehr Ideen, als wir dann am Ende umsetzen können. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Das lässt hoffen. Aber dann freuen wir uns zuerst mal darauf, Powerwolf ab dem 19. Februar auf der Wake Up the Wicked Tour zu erleben. Und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Matthew, auch für das Vorangegangene. War sehr unterhaltsam. Und ich hoffe, ich erwische euch auf Tour.
Das wäre schön.
Das war Matthew Graywolf von Powerwolf, die am 13. Februar ihr neues Live-Album Wildlife live at Olympiahalle veröffentlichen.
Ganz schön viel live drin.
Ja, finde ich auch. Egal. Ab dem 19.02. sind sie zusammen mit Hammerfall und den lustigen Zwergen von Windrose auf Tour. Kann man nur empfehlen. Wir haben uns das beim ersten Tourleg bereits in Berlin angesehen. Party pur. Kann man und sollte man machen. Und dann wagen wir noch einen Ausblick in die nächste Podcast-Episode am 20.02.
Das ist ja schon nächste Woche.
Was? Ja, ich weiß auch nicht, ne? Keine Ahnung, was wir da machen. Da lohnt
sich umso mehr, diesen Podcast zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, ein Herzchen dazulassen.
Ja, nicht, dass ihr das vergesst, dass wir jetzt wöchentlich da sind, ne? Um diesen Beginn auch ausreichend zu zelebrieren, warten wir da ebenfalls mit einem Interview auf, und zwar mit Universum 25, der deutschen NDH-Supergroup mit Mitgliedern von In Extremo, Eisbrecher, Dritte Wahl und so weiter. Ich darf schon mal verraten, es wird gesellschaftskritisch und sogar politisch.
Uiuiuiui. Da können wir uns ja was gefasst machen. Gut, dass das nicht am heutigen 13.02.
Ja, das wäre dann zu viel des Guten.
Das wäre zu viel des Guten. Also kommt noch gut durch diesen Freitag, den 13. und das darauffolgende Wochenende und die darauffolgende Woche. Wir hören uns bereits nächste Woche wieder. Schnappt euch auch im Laufe dieses Wochenendes unbedingt unser neues Heft. Wir stellen darin die 66,6 besten Metal-Alben aus dem Metal-Jahr 1996, das war nämlich vor 30 Jahren, vor. Und wir dachten auch erst, was, 96, 90er Jahre, ist nur scheiße. Nee, das ist nur geiles Zeug dabei gewesen. Wir waren echt überrascht.
Alle Autorinnen so zurückgeschrieben, so, oh, gut, dass ich nur gute Alben bekommen habe. So.
Ja, weil nur gute dabei sind, fast zumindest.
Ziemlich gut, zumindest 66,6.
Ja, es hat auch vieles gut gealtert. Vieles, von dem man damals dachte, boah, so, was ist das denn? Aber dadurch, dass es jetzt in der Vergangenheit liegt, die Band jetzt heute vielleicht anders klingt als damals, das aber so einen historischen, eine Patina zum Teil bekommen hat, zum Teil aber auch einfach wegweisend war für Dinge, die später passiert sind. Also es ist echt super spannend.
In der Tat. Schnappt's euch.
Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Maximum Metal.
Wiederhören.